Genau, das letzte Mal, als ich da war, war ich im Februar da. Und im Februar habe ich angefangen, mit euch Abraham anzuschauen. Und ich möchte heute den Text nochmal ein bisschen anders anschauen, beziehungsweise den Blick ein bisschen erweitern. Ich möchte damit starten, dass ich euch nochmal mit hineinnehme, warum es gut ist, auf diesen Mann zu schauen. Dieser Mann hat sicherlich nicht alles verkehrt gemacht, aber hatte auch doch auch einige Dinge, die in seinem Leben schiefgelaufen sind. Das Besondere an Abraham ist eigentlich, dass er uns ganz besonders intensiv dargestellt wird und er der erste Mann ist, wo man sagen kann, das ist eine komplette Biografie. Wir sehen in den Kapiteln davor immer so kleine Schlaglichter bei bestimmten Personen, aber hier sehen wir das Leben eines Mannes von der Stelle an, wo Gott ihn beruft, bis zu seinem Tod. Und Gott hatte mit diesem Mann ganz besondere Sachen vor, obwohl der Mann überhaupt nichts Besonderes hatte und überhaupt nichts Besonderes gemacht hat. Und deshalb ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel für uns, auch zu entdecken, wie Gott in unserem Leben wirkt, was Gott von uns möchte. Wir sehen, wie Gott einen ganz einfachen Mann beruft, mit ihm in Beziehung tritt und mit ihm arbeiten möchte. Und wir entdecken, wie unsere persönliche Geschichte mit Gott aussehen kann. Und deshalb ist mir dieser Mann auch ganz neu groß geworden, oder die Geschichte, die Gott über diesen Mann erzählt und die Geschichte, die Gott über sich erzählt, wie er diesem Mann nachgeht. Uns ist der Begriff Abraham etwas geläufiger. Im Text wird immer noch Abraham stehen, also ich werde auch Abraham immer wieder sagen, glaube ich. Nur, dass ihr euch da nicht wundert. Genau, wir werden uns heute mit dem ersten Buch Mose also beschäftigen, wenn ihr den Text mitlesen wollt. Genau, es ist gut, wenn ihr eure Bibeln aufschlagt und damit drin blättert und euch das da auch anguckt. Also macht da gerne Gebrauch. Ich habe die Texte zum Teil auch hier vorne dran, aber vielleicht ist das für denjenigen in der letzten Reihe ein bisschen schwieriger zu lesen. Hoffe ich, dass wir das gut hinkriegen. Beim letzten Mal war das Thema Gott sucht Mensch. Wir haben uns drei Verse angeschaut aus dem Kapitel 12, wo Abraham von Gott eine Nachricht bekommt und unglaubliche Zusagen bekommt. Und wir haben uns ganz besonders auch mit diesem Gottesbild beschäftigt, was da deutlich wird. Und die Frage, wie ist Gott eigentlich? Wir haben unter anderem festgestellt, dass Gottes Pläne unglaublich groß sind und größer, als man das eigentlich vorstellen konnte, größer, als Abraham sich das auch vorstellen konnte. Und die Methoden, dahin zu kommen, sind noch viel ungewöhnlicher. Wir haben festgestellt, dass Gott den Abraham wollte, einfach nur den Abraham. Er wollte nicht sein Geld, nicht seine Anbetung, nicht sein Gehorsam, sein Lob, auch wenn das alles Dinge sind, die da irgendwie mit reingehören, wenn wir Gott dienen. Aber Gott wollte in erster Linie einfach nur den Abraham. Er wollte bei ihm sein. Und dann haben wir gesehen, dass Gott Abraham segnen wollte. Er hat ihm gesagt, es gibt Dinge, von denen musst du dich trennen. Aber das, was an Zusagen kam, war einfach viel, viel größer als jeder Verlust. Viel größer auch als das, was Abraham sich vorstellen konnte. Das war die Art, wie Gott sich dem Abraham offenbarte. Und heute werden wir uns die Gegenseite quasi angucken. Nämlich Abrahams Antwort. Genau, das ist so eine Reihe, die ich angefangen habe. Ich glaube, wir sind jetzt gerade bei Thema 5, das hatte ich ausgearbeitet, das war das letzte. Und genau, ich gehe da auch bei uns in Rostock immer mal wieder, wenn ich dann predige, gerne die Abraham-Reihe durch. Ich lese einmal den Text. Und zwar fange ich in 1. Mose 11, Vers 27 an zu lesen. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Lande seiner Geburt, in Ur, in Chaldea. Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarah aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, sein Enkel auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre. Und Terach starb in Haran. Und dann kommt der Text, den wir uns beim letzten Mal angeschaut hatten. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und jetzt lese ich weiter den Text für heute auch. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zu Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter noch im Land. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von dort zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Soweit der Text. Ein paar Hintergrundinformationen. Ihr könnt den Weg Abrams so ein bisschen auf der Karte nachverfolgen. Also wir gehen davon aus, dass Ur hier im Zweistromland gelegen hat. Und seine Reise führte den Abram also von dieser großen Metropole, das war eine große Stadt, wo viele Leute lebten, in einer sehr fruchtbaren Gegend. Der macht gerade schlapp. Führt ihn bis nach Haran. Haran liegt da oben, ganz oben an der Spitze quasi von diesem quasi Dreieck. Bis dahin sind sie gekommen und dort haben sie eine Pause gemacht. Und nachher ging es weiter nach Sichem. Sichem liegt dann plötzlich hier unten. Und da ist Bethel. Ich habe noch mal eine etwas größere Karte mitgebracht. Leider ist die Batterie, glaube ich, alle. Könnt ihr einmal weitermachen? Genau, hier sieht man das vielleicht noch mal ein kleines bisschen besser. Hier ist also das versprochene Land Kanaan. Also alle Städte, die man hier sieht, das ist das versprochene Land, wo aber derzeit noch ganz viele verschiedene Stämme lebten, von denen Gott sagt, dass die ja ziemlich üble Sachen getrieben haben. Genau, unter anderem in dieser Gegend war zum Beispiel Sodom und Gomorra, Städte, von denen wir eigentlich vielleicht auch schon mal, das ist ja sprichwörtlich quasi, die also ziemlich krasse Sachen auch gemacht haben, eine ziemlich verkommene Gesellschaft. Und mitten hinein geht dann dieser Abraham und er befindet sich so ein Stück weit im Gebirge. Normalerweise wäre es klüger, aus wirtschaftlichen Gründen so ein bisschen mehr in die Täler zu gehen, weil man da gut anbauen konnte, gut Ackerbau betreiben. Da waren auch die reichen Städte, die haben da gelegen, haben sich aus dem Jordan, aus dem Toten Meer, beziehungsweise dann die Flüsse, die vom Gebirge rausführten, da haben sie sich eigentlich mehr angesiedelt. Da waren quasi dann auch die Hochburgen der Gottlosigkeit. Aber Abraham hat sich quasi in der Mitte irgendwo angesiedelt, da wo es Gebirge war. Sich so ein bisschen also auch rausgehalten, könnte man sagen. Der Begriff Sichem fällt, das ist ein Ort, ein sehr, sehr spannender Ort, wenn man den so ein bisschen durch die Bibel begleitet. Da sind viele spannende Sachen passiert. Sichem liegt genau zwischen dem Berg Ebal und Garisim. Vielleicht sagt euch das was. Das sind ja, Orte, an denen später dem Volk Israel Fluch und Segen vorgelesen wurden und sie entscheiden sollten oder herausgefordert wurden, zu wählen, was sie machen wollen. Wir lesen in der Geschichte auch von Abraham, dass hier der erste Altar in Israel gebaut wurde, der dem Gott geweiht war. Und auch sein Sohn und auch sein Enkel kamen immer wieder an diesen Ort zurück und opferten. Genau. Und wir lesen von Bethel und Ai, auch zwei Orte, die immer wieder in der Bibel auftauchen. Sehr, sehr interessant. Von hier aus wird später quasi Landes- oder die Eroberung des Landes unter Josua quasi begonnen. Hier ist sozusagen die Schaltzentrale, von der aus das Land Israel erobert wurde später. Unter Jerobeam, also nachher, wenn die Könige in Israel regierten, wurde das später ein Ort des Götzendienstes. Und dieser Ort ist aber auch ein Ort oder diese Orte, wo der Prophet Elisa später eine Prophetenschule errichtete. Also viele Dinge, die in der Bibel später auftauchen, passieren genau an diesen Orten. Israel oder das Land Kanaan ist ja vielleicht etwa so ein bisschen groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Also es liegt alles relativ eng beieinander, könnte man sagen. Genau, einfach, dass ihr so ein bisschen eine grobe Vorstellung davon habt. Noch einmal weiter, bitte. In dem Text kommt auch eine Terebinte vor. Ich konnte mir darunter aber nicht so ganz was vorstellen, deshalb habe ich euch auch einfach mal ein Bild mitgebracht. Das ist eine Terebinte, also ein Baum, der eigentlich ziemlich viel Schatten hervorbringt, weil er sehr breit irgendwie wächst. Er wird bis zu 10 Meter hoch, also so, dass man auch gut darunter was machen kann. Und ja, sie können sehr, sehr alt werden. Und wo diese Bäume standen, war oft auch, ja, waren besondere Orte, heilige Orte, könnte man sagen. Das war in der Kultur da so. Und deshalb war dieser Baum auch zu dieser Zeit, ist immer ein Begriff. Ja? Die Leute konnten, da steht Terebinte Moris, also die hatte quasi den richtigen Namen bekommen. Die Leute wussten also, okay, da bei dem Baum, da ist so ein besonderer Ort. Genau. Das war zu den Wörtern, die vielleicht etwas schwierig vorkommen. Kannst du noch mal einen oder weitermachen? Dankeschön. Ich habe euch versucht, nochmal die Textstruktur so ein bisschen deutlich zu machen und euch darauf hinzuweisen, dass der Text, wie er da steht, nicht chronologisch ist. Das liegt daran, dass die hebräischen Schreiber gerne Lyrik verwendet haben und gerne mit Textbausteinen gespielt haben und dadurch bestimmte Sachen ausdrücken wollten. Hebräische Lyrik ist oft so aufgebaut, dass das Wichtigste in der Mitte steht. Und so haben wir in diesem Abschnitt, den ich vorgelesen habe, eine wichtige zentrale Passage, nämlich genau das, was wir beim ersten Mal gemacht haben. Das ist diese kleinen schwarz oder dick gedruckten, die jetzt quasi in der Mitte stehen. Das ist quasi der Mittelteil, wo Gott dem Abraham seinen Segen zuspricht. Ein hebräischer Leser würde also verstehen, das Wichtigste an diesem Text ist die Zusage Gottes in das Leben von Abraham. Und wir sehen auch, dass dieser Mittelteil quasi den Text ein bisschen einteilt in ein davor und danach. Und nicht nur strukturell gibt es ein davor und danach, sondern wenn wir uns den Inhalt des Textes angucken, dann merken wir, dass da große Unterschiede auch in den Inhalten sind. Es gibt einen davor und einen danach. Bevor Gott in das Leben getreten ist und einen danach. Wir sehen im ersten Teil ein Stück Menschheitsgeschichte, ein Stück Familiengeschichte, die irgendwie beim Tod endet. Da wird geboren, da wird gestorben. Da kriegen Leute Kinder und kriegen Leute keine Kinder. Und im zweiten Teil merken wir, da ist irgendwas anders. Da ist Gott plötzlich ins Leben getreten und plötzlich wird aus dem nur Leben und Sterben plötzlich ein Losziehen, ein Sich-Aufmachen, ein Entdecken. Und wir merken schon einfach durch diese Struktur des Textes, dass Gott die Welt von Abraham komplett verändert hat. Und auch für uns ist das immer wieder spannend zu sehen, dass Gott der entscheidende Faktor für ein neues Leben ist. Gott verändert unser Leben. Gott hat einen Einfluss auf unser Leben. Und wie dieser Einfluss aussah, wie diese Antwort Abrahams aussah, das möchte ich heute mit euch anschauen. Und ich habe wieder drei Punkte mitgebracht, die ich euch heute ein bisschen ausführlicher, auf die ich ausführlicher eingehen möchte. Kannst du einmal weitermachen, bitte? Genau, hier gibt es nochmal zwei sehr mittige, zentrale Dinge, die diese Veränderung zeigen. Im Mittelpunkt quasi, so würde ich das jedenfalls sehen, des ersten Abschnitts steht dieses: Sarah, war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und im zweiten Abschnitt plötzlich eine krasse Prophetie, könnte man sagen. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Dein Samen will ich dieses Land geben. Also wir sehen im ersten Text, da ist Unfruchtbarkeit. Da geht es nicht weiter, da ist ein Stoppschild. Und zweitens sehen wir, Gott macht plötzlich alles anders. Er gibt Perspektiven. Das finde ich ziemlich cool an diesem Text. Noch einmal weiter, bitte. Genau, der erste Punkt, den ich euch heute über den ich heute mit euch nachdenken möchte, ist dieser Punkt, dass Glauben auch bedeutet, manches aufzugeben. Wir haben in der ersten Teil schon gesehen, dass Gott ihm ganz Dinge nennt, von denen Abraham sich trennen soll. Da steht: Geh hinaus aus dem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, was ich dir zeigen werde. Also wir sehen, dass der Aufbruch quasi in das neue Leben mit Trennung zu tun hat. Land, Verwandtschaft, Familie. Gleichzeitig sehen wir, und das merken wir auch in dem Text, den wir beim letzten Mal betrachtet haben, der Verlust, diese Abgrenzung, die da stattfinden soll, ist immer etwas, was im Zusammenhang mit Gottes Segen steht. Wenn wir Dinge zurücklassen, die uns hindern, bei Gott zu sein, wird das immer für uns Segen bedeuten. Und Gott wusste im Fall von Abraham, dass das gut ist, Dinge hinter sich zu lassen. Und in diesem Fall sogar seine Familie. Für Abraham bedeutet das einiges und wir sehen das auch in diesem ersten Abschnitt. Vielleicht kannst du einmal weitermachen, da erscheint nochmal der Text, aber ihr könnt das, wie gesagt, auch nochmal in eurer Bibel euch angucken. Wir merken, wenn wir diese Familienkonstellation angucken, dass es eine starke familiäre Bindung gab. Abrahams Bruder ist gestorben. Der andere Sohn, bei dem wissen wir nicht so genau, das wirkt so ein bisschen, als wäre der eigenständig oder einfach irgendwie weg. Vielleicht hatte der irgendwie was anderes zu tun. Jedenfalls wird irgendwie nicht deutlich, dass die irgendwie zusammen so gelebt haben oder gewohnt haben. Es wirkt so ein bisschen so, als wenn Abraham plötzlich die Hoffnung des Vaters ist. Dass sein Vater, der Terach, sich so ein bisschen auf ihn stützt. Vielleicht war er auch so ein bisschen so ein Nesthäkchen, das weiß man nicht so ganz genau. Aber gerade in den damaligen Kulturen waren die Kinder, die man bekommen hatte, quasi eine Altersvorsorge oder eine Pflegeversicherung, könnte man sagen. Und deshalb ist das für den Abraham eine enorme Herausforderung gewesen, sich aus diesen Fesseln zu lösen. Er war gebunden. Da war in der Familie Schreckliches passiert. Ein Trauerfall. Für den Vater ebenfalls nicht ganz leicht. Der wird also geklammert haben, auch in ganz besonderer Weise, weil da jetzt ein Sohn noch weniger war, der ihn versorgen konnte im Alter. Aus familiärer Sicht würden wir vielleicht sagen, ist das nicht gut, dass Abraham weggeht. Er muss doch eigentlich für seine Familie sorgen. Warum möchte Gott, dass er sich da trennt? Die Bibel bezeichnet den Terach, also den Vater von Abraham, als Götzendiener. Das wird in diesem Abschnitt gar nicht so deutlich, aber wir lesen in Josua 24, Vers 2 genau das, dass Terach ein Götzendiener war. Das war ja in Ur, da hat er gelebt und das war eine Hochburg für wahrscheinlich alle möglichen Ideen und Gedanken. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der Terach oder auch in so einer Konstellation einfach gelebt hat und in einer Kultur, wo man sich eben von Gott lossagen musste. Wir sehen das in den ersten Kapiteln auch der Bibel, wo Menschen sich lossagen und dann ganz neue Ideen haben, was man alles machen könnte. Und irgendwie braucht man ja einen Ersatz. Wir sehen das in den vielen Religionen, an den vielen Glaubensrichtungen oder wie wir sie auch betiteln wollen. Irgendwie muss man das ersetzen. Es geht eben doch nicht ganz ohne Gott. Und manche benutzen das eben auch als Machtmissbrauch, unglaublich viele Kulturen zehren eigentlich davon, dass es solche komischen Strukturen gibt, religiöse Hierarchien. Und wir merken, dass wenn der Terach als Götzendiener betitelt wird, dass er also in einen Kult irgendwie mit eingebunden war, von dem Abraham sich trennen sollte. Wir sehen auch, dass der Abraham höchstwahrscheinlich vielleicht auch in einer ungesunden Beziehung, in einer ungesunden Bindung gestanden hat, in Erwartungen, denen er gar nicht gerecht werden konnte, die ihm einen großen Druck gemacht haben. Auch ein bisschen unter diesem Scheffel, also dass ein erwachsener Mann eigentlich gar nicht seine Verantwortung für die Familie so tragen konnte oder auch, weil die kulturelle Konstellation so war, dass der Älteste quasi immer das Sagen hatte, Patriarchat. Und der Abraham quasi in seinem Handeln gar nicht richtig frei war. Und einen dritten Grund möchte ich euch sagen oder nennen: Wir sehen auch, dass es kulturelle Vorbilder gab, ein Umfeld, das auch im Familienleben Schaden erlitten hatte. Wir hatten das letztens irgendwie mal rausgesucht. Also schon sehr, sehr früh, das war der Lamech, der hatte angefangen damit mit den zwei Frauen. Das steht schon in den ersten Kapiteln der Bibel. Und hier sehen wir, dass das irgendwie häufig der Fall war. Und der Terach zum Beispiel, der hatte ebenfalls mindestens zwei Frauen. Also sein Vater hatte schon zwei Frauen und wir wissen auch, dass sein Bruder ebenfalls zwei Frauen hatte. Also es war einfach auch eine Familienkonstellation, wo Gott ihn quasi eigentlich rausgenommen hat, also ein kulturelles Umfeld, wo etwas gelebt wurde, was Gott nicht gefallen hat. Und auch hier wäre es gut gewesen für den Abraham, wenn er da rauskommt. Kannst du einmal weitermachen, bitte? Ich habe euch mal den Zeitstrahl so ein bisschen mitgebracht. Das Violette, ich hoffe, dass ihr die Farben so ein bisschen kennt, da wo die meisten orangenen Punkte drin sind, das ist das Leben von Abraham. Ich habe da noch verschiedene Personen eingezeichnet, die da auch irgendwie eine Rolle spielen. Die Sarah ist zum Beispiel genau da drunter. Darüber sieht man nochmal das Leben von Lot, von Haran, von Nahor, von Terach. Und wir sehen, dass die Berufung Abrahams schon deutlich früher war, als er eigentlich losgezogen wurde, ist. Richtig nach Kanaan. Wir haben im Text gelesen, dass der Terach, hier wird auch der Terach derjenige bezeichnet, der wirklich losgezogen ist. Ich weiß nicht genau warum, aber sie wollten tatsächlich irgendwie nach Kanaan, auch wenn sie da nie angekommen sind. Also die Berufung war, als Abraham 42 Jahre alt war. Und dann haben sie noch fast 30 Jahre in Haran gelebt. Also sie sind gar nicht bis nach Kanaan gekommen, sondern sie sind unterwegs auf dem Gipfel quasi dieses Dreiecks stecken geblieben. 30 Jahre lang hat Abraham quasi an seinem Vater noch gehangen und kam aus dieser familiären Bindung gar nicht richtig raus. Und er konnte sich auch gar nicht eigenständig lösen. Irgendwie war das vermutlich auch kulturell so. Vielleicht auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, das weiß ich nicht genau. Das ist ja auch gut, wenn wir das irgendwie haben mit einem gewissen, in einer gewissen Grenze, sag ich mal. Also es war eine Konfliktsituation, aus der er sich nicht befreien konnte und die ihn quasi 30 Jahre lang davon abhielt, diese Nachfolge, dieses neue Leben mit Gott zu beginnen. Kannst du noch einmal weitermachen, bitte? Genau, hier seht ihr nochmal diese spezielle Familienkonstellation, auch mit den schon, ich sag mal, in der Zukunft liegenden Frauen. Wir sehen, dass Abraham da auch nicht bei einer geblieben ist, sondern ja noch die Hagar dann sozusagen als Erberzeugerin mit dazugekommen ist als Frau und er dann später, als die Sarah gestorben ist und Hagar dann auch schon weg, dass er dann noch eine dritte Frau genommen hat. Genau. Und so war, also ihr seht, bei dem Haran weiß man es nicht genau, da wissen wir auf jeden Fall von einer Frau, aber von seinem Bruder Nahor, der ja auch länger gelebt hat und auch von seinem Vater wissen wir, dass er mehrere Frauen gehabt hat. Einmal weitermachen bitte noch. Genau. Für mich hat sich die Frage gestellt, was bedeutet es denn für mich oder vielleicht auch für dich, Gottes Ruf zu folgen? Gott möchte, hat nämlich genau dieselben Pläne mit dir. Er möchte auch, dass du Dinge verlässt und er möchte dich segnen. Und er möchte dich zu einem Segen machen. Und gibt es Dinge, die dich 20, 30, 40 Jahre daran aufhalten, Gott ganz nachzufolgen, Bindungen oder Beziehungen, die nicht gut für dich sind, ein Umkreis von Leuten, der dich eigentlich immer wieder weg von Gott zieht. Ich habe mich auch gefragt, wie gehen wir so ein bisschen gut in den Generationen miteinander um? Also wie finden wir einen Umgang, auch an diesem Spannungsfeld zwischen Eltern und Kinder, Kinder, die erwachsen werden, oder eben auch Eltern, die plötzlich immer grauer werden und bei denen immer weniger geht. Und ich habe, kannst du noch einmal weitermachen, euch noch einen Foliensatz mitgebracht von einem Ehepaar, Lühling heißt das, die machen auch Seelsorgearbeit bei Team F. Und die fand ich ziemlich cool, die haben so eine Grafik entwickelt quasi, die ein bisschen helfen soll, dieses Verhältnis so ein bisschen zu ordnen. Wir befinden uns da so ein bisschen in einem kontroversen Spannungsfeld zwischen 1. Mose 2, Vers 24, wo steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Also ein bisschen Trennung, wenn du geheiratet hast quasi, löst du dich aus dem Elternhaus raus und gründest eine eigene Familie. Und 2. Mose 20, Vers 12, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Also auf der einen Seite möchte Gott, dass wir uns, wenn wir eine Familie gründen, rausziehen, eine neue Familie gründen, etwas Neues beginnt. Das heißt Abgrenzung, Trennung. Und auf der anderen Seite fordert Gott uns auf, unsere Eltern zu lieben, sie zu ehren. Und das hört auch da nicht, also zumindest steht das hier nicht, so bis du eine eigene Familie gegründet hast, sondern das geht weiter. Das ist eine unabhängige Sache. Also wie kommen wir in diesem Spannungsfeld gut zurecht? Und die haben das versucht so, es gibt unterschiedliche Zeitpunkte und man muss einen Sprung schaffen sozusagen. Es fängt ganz normal damit an, dass Eltern ihre Kinder kriegen und es gibt eine Hierarchieebene, nämlich die Elternebene und die Kinderebene. Und das ist ganz normal, das gehört dazu, so soll das sein. Und irgendwann, kannst du einmal weitermachen, dreht sich quasi das Rad. Und plötzlich müssen beide Parteien auf Augenhöhe miteinander reden. Es sind zwar immer noch die Kinder, aber es muss dazu kommen, dass die Eltern ihre Kinder loslassen und sie nicht mehr als ihre Kinder, doch als ihre Kinder noch schon betrachten, aber mit ihnen umgehen, dass sie verstehen, sie haben ein eigenes Leben. Sie gründen eine eigene Familie. Meine Erziehungsmethoden haben jetzt eine Grenze, einen Stopp. Und ich glaube, viele Konflikte auch gerade zwischen der älteren und jüngeren Generation entsteht genau dabei, dass vielleicht Ältere immer noch meinen, die Erziehung nachholen zu müssen, sie irgendwie lenken zu müssen, aber das hört irgendwann auf. Sie sind dann erwachsen. Es gibt viele Möglichkeiten, glaube ich, auch als Eltern. Soweit sind wir glücklicherweise noch nicht. Wir haben noch das Gute, dass Matti bei uns aufwachsen darf und dass wir diese Eltern-Kind-Ebene haben und wir ihn behüten und beschützen dürfen. Aber irgendwann kommt für uns auch der Punkt, wo wir sagen müssen, jetzt ist er ein erwachsener Mann. Wir hoffen, dass wir dir alles mitgegeben haben, was du brauchst für dein Leben. Du darfst immer gerne zu uns kommen, immer gerne fragen, aber du bist jetzt ganz allein verantwortlich für das, was du tust, wie dein Leben Gestalt annimmt. Und das ist ein Spannungsfeld, auf dem man sich, ich fand das ziemlich cool, die Lühlings, die haben das irgendwie sehr spannend gelöst. Die haben irgendwann gesagt, wir machen mal so ein Treffen mit unseren Kindern. Dann haben die sich, glaube ich, ihr Kind hergeholt und haben sich so ein paar Sachen aufgeschrieben und die sie ihren Kindern noch sagen wollten. Dann haben die quasi einmal um Vergebung gebeten für das, wo sie irgendwie wussten, das war nicht gut. Und dann haben die sich so ausgesprochen und da gab es auch die Möglichkeit, dass die Kinder mal erzählen, gibt es noch irgendwelche Sachen, wo ihr euch verletzt fühlt? Und da waren die Lühlings wohl auch ganz überrascht, was da zutage kam. Daran konnten sie sich teilweise gar nicht mehr erinnern. Aber die Kinder haben eben auch Sachen, die sie nachtragen, die sie bewegen. Und so ist einfach so ein Punkt entstanden, wo die Eltern ganz bewusst gesagt haben, hier, du bist jetzt eigenständig, wir möchten aber das irgendwie bereinigen. Wir möchten auf einen Punkt kommen, wir möchten dir die Möglichkeit geben, dass du sagst, das hat mich verletzt, oder wir möchten eine Vergebung aussprechen und Vergebung bekommen für das, was wir auch gesagt haben. Fand ich ein sehr, sehr spannender Punkt, Genau, wenn Matti mal groß ist, mal gucken, ob wir das dann auch irgendwie mal so gestalten. Fand ich sehr, sehr cool. Und irgendwann, kannst du noch einmal weitermachen, dann dreht sich hoffentlich nicht ganz so schnell, irgendwann die Ebene, wo auch Eltern plötzlich wieder in Situationen kommen, wo sie merken, sie brauchen Hilfe. Wo Kinder plötzlich auch eine gewisse Fürsorgepflicht für die Eltern bekommen müssen und können, weil sie eben nicht mehr alles schaffen. Genau. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Punkt, in der Praxis sehr, sehr schwer umzusetzen. Erfahrung habe ich da leider auch nicht so viel, also ich kann euch da keine großartigen Tipps mitgeben. Aber wenn ihr in dieser Situation merkt, dass es schwierig ist, dass ihr Probleme damit habt, dass es da immer wieder zu Konflikten kommt, dann möchte ich euch Mut machen, auch Leute zu fragen, die da Ahnung haben, die wissen, die Seelsorgearbeit machen, auch gerade für solche Konflikte. Okay, einmal weiter bitte. Du kannst, glaube ich, schon gleich einen weitermachen. Genau, jetzt kommt mein zweiter Punkt. Kleiner Glaube hält großen Gott nicht auf. Im Hebräerbrief wird genau dieser Text erwähnt. Da steht nämlich, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, der Baumeister und Schöpfer Gottes. In Hebräer 11 werden ganz viele Glaubenshelden genannt. Und hier merken wir, der Hebräerbrief, der hat den Abraham, da kommen noch mehrere Szenen aus seinem Leben, wo bestätigt wird, Mann, der hatte einen Glauben. Und er wird da sehr, sehr ausführlich als Glaubensheld eigentlich behandelt. Und ich weiß nicht, ob du dich manchmal gefragt hast, oh, so einen Glauben habe ich eigentlich gar nicht richtig. Wenn wir das Leben von Abraham angucken, dann sehen wir im Rückblick durch den Hebräerbrief, dass er einen sehr, sehr großen Glauben hatte. Und wir merken, dass er aufgesprungen ist, aber dass er auch seine Grenzen hatte mit seinem Glauben. Wir haben gerade behandelt oder uns vor Augen geführt, dass er sich eben nicht alleine aus diesem Patriarchat lösen konnte. Dass er an seinem Vater hing, dass er 30 Jahre quasi verloren hat, könnte man sagen. Und er sollte aus seinem Land, aus seiner Verwandtschaft und aus dem Haus seines Vaters rausgehen. Ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt, aber er hat ein paar Leute mitgenommen. In Vers 4 und Vers 5 steht, dass er sein Lot mitgenommen hat. Das ist der Sohn von dem verstorbenen Bruder. Aber wenn er sein Haus verlassen soll, dann hätte er den Lot eigentlich da lassen müssen. Und wir lesen auch in Vers 5, vielleicht kannst du noch mal weitermachen, genau. Wir lesen auch in Vers 5, dass er nicht alleine ging, sondern dass er explizit Werbung gemacht hat, für diese Sache auszuziehen und Leute mitnehmen wollte. Wir lesen da, Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Also er hatte Angst. Und ich glaube, dass er sich einfach sicher war, je mehr Leute wir haben, desto sicherer sind wir. Das ist ein bisschen wie im Wilden Westen vielleicht gewesen, könnte man sagen. Es gab halt keine Justiz, kein Gericht, wo man irgendwie hingehen konnte, sondern wenn du überfallen wurdest, dann wurdest du überfallen. Wenn irgendwelche Räuberbanden dich erwischt haben, dann hattest du keine Möglichkeit, dich irgendwo an irgendwen zu wenden, dein Recht einzufordern. Und deshalb kann ich ganz gut verstehen, dass wenn Gott sagt, mach dich auf in ein komplett fernes Land, wo du gar keinen kennst, wo du keine verwandtschaftlichen Beziehungen hast, wo du auf niemanden zurückgreifen kannst, der dir hilft, wenn du ins Unrecht kommst, dass er Angst hatte. Dass ihm das eben nicht so leicht fiel. Umso schöner finde ich es, dass Gott seine Verheißungen in keinster Weise zurückgezogen hat. Wir werden in den nächsten Kapiteln auch sehen, wie Gott trotz des zögerlichen Verhaltens, trotz seines Versagens auch an mancher Stelle, wo er den Leuten nicht zum Segen geworden ist, so wie Gott es wollte, sondern eigentlich zum Fluch, wie Gott ihn trotzdem durchgetragen hat. Wie Gott seine Verheißung, seinen Wunsch, ihm Gutes zu tun, an keiner Stelle zurückgehalten hat, sondern immer Gutes auch in sein Leben hineinfließen lassen hat. Ich finde es schön, dass Gott, auch wenn unser Glaube an unsere Grenzen kommt, wenn wir merken, dass wir schwach sind, dass wir Probleme damit haben, diese großen Verheißungen, die Gott für unser Leben auch hat, anzunehmen, dass Gottes größer ist. Gott gibt uns nicht auf. Und die Verheißungen, die er gemacht hat, auch für den Abraham, scheitern nicht an dem kleinen Glauben des Abraham. Wobei wir auch festhalten müssen, dass der Glaube von Abraham gelobt wird. Das heißt, er hatte einen großen Glauben und er hat sich aufgemacht. Umso größer und schöner, dass, wenn wir an unsere Grenzen kommen, Gott ja nicht Schluss macht mit uns, sondern einfach weitermacht. Das dritte bitte, oder einmal weiter. Genau. Der dritte Punkt, die Begegnung und Bindung an Gott macht frei. Das ist ein bisschen ein Widerspruch, oder? Ich binde mich und werde frei. Das ist etwas, was die Welt nicht versteht. Die Welt will frei sein, frei von allen Regeln, frei das zu tun, was sie gerne haben möchte. Frei, eben das zu tun, eben gerade in diesem Moment, was mich glücklich macht. Bei Abraham entdecken wir, dass er sich frei macht von Dingen, die nicht gut für sein Leben sind. Wo Gott ihm gesagt hat, trenn dich davon. Und gleichzeitig geht Abraham eine Bindung ein mit Gott. Und diese Bindung, die er da eingeht, die macht ihn frei. Als erstes frei von diesen falschen Bindungen, die wir gerade uns angeschaut haben. Er zieht nach dem Tod von Terach tatsächlich los. Er zieht mit dem Lot los. Er bleibt da auch irgendwie stecken. Aber er kommt nach Kanaan, nach einer ganzen Weile, und kann frei herumziehen. Gott stellt ihn in eine Gegend und sagt, beweg dich, zieh das ganze Land, guck dir ganz Mecklenburg-Vorpommern an. Das ist der Ort, an dem ich dich haben möchte, an dem ich dich segnen möchte. Er kommt aus einer Metropole, einer Stadt, wo er festgebunden war, familiär. Und jetzt sind diese falschen Bindungen, die Bindungen, die ihn beeinflussen wollen, die ihn in Dinge hineinbringen, Ideen in ihn hineinbringen, die nicht gut für ihn sind. Und davon befreit er sich an diesen Stellen. Diese Bindung an Gott, dieses Binden an das, was Gott ihm an guten Ratschlägen, an guten Wegführungen gegeben hat, an guten Regeln, das macht ihn frei zu leben, frei in einer guten Art und Weise zu leben. Das Zweite, wir lesen, dass da etwas passiert, dass die Sarah nämlich unfruchtbar ist. Das heißt, sie kann gar keine Kinder bekommen. Da ist eine Grenze. Etwas, was man nicht überwinden kann. Das ist eben so. Und das Schöne an dieser Bindung an Gott ist, dass Gott diese Grenze der Sarah, dass ihn das überhaupt nicht interessiert. Gott sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen. Durch Sarah. Sarah soll Nachkommen bekommen. Wir sehen nachher, dass Abraham lange warten muss auf seine Nachkommen. Und er, wie gesagt, die Verheißung ist ja auch schon 30 Jahre alt. Aber das ist das Coole an Gott, wenn wir uns in seine Gegenwart begeben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass Dinge, die für uns nicht möglich sind, die wir nicht verstehen können, plötzlich möglich werden. Ein Bekannter von uns, der hat, wohl auch dem wurde, der Familie wurde gesagt, die werden nie ein Kind bekommen. Das ist wahrscheinlichkeitstheoretisch nicht möglich, geht nicht. Jetzt haben sie aber eine Tochter, die jetzt, glaube ich, eingeschult wird. Er ist dann danach nochmal zum Arzt, der ihm gesagt hat, das ist nicht möglich. Der war komplett vom Häuschen und hat das überhaupt nicht verstanden, wie das ging. Es ist möglich, wenn Gott das möchte, dann geht das. Und auch Menschen, die keine Kinder bekommen können, wenn Gott das möchte, dann geht es plötzlich. Es gibt viele Grenzen, wo wir auch selber sagen, das funktioniert nicht, das kann ich nicht. Ich möchte euch Mut machen oder euch darin bestärken, dass wenn du mit Gott unterwegs bist, dass Gott Dinge möglich machen kann. Dinge, von denen du das nicht erwartest. Der dritte Punkt, er ist nicht nur frei von falschen Bindungen, frei von Begrenzung, er ist auch zu etwas frei. Und zwar frei anzubeten. Wir lesen in den letzten Versen, dass Abraham ein Altar baut und opfert. Und wir merken, dass dieser jetzt freie Mensch, frei aus diesen Bindungen, frei aus diesem ganzen Umfeld, gesegnet mit der Gegenwart Gottes, gesegnet mit diesen hervorragenden, großartigen Zusagen Gottes, ihm das Herz überläuft. Und er frei wird zur echten Anbetung. Frei dazu wird, seine Liebe Gott zum Ausdruck zu bringen. Und ihm sagt, du bist mein Gott. Er betet zu dem Herrn, der ihm erschienen war. Ich finde das schön, dass diese Begegnung Gottes dazu geführt hat, dass ihn das verändert hat, dass er begeistert ist von diesem Gott, der eben nicht nur wie die Götter und Religionen ihrer Zeit, wo man immer bringen musste, um was zu bekommen, wo es eigentlich immer ein Handel war, wo Eltern ihre Kinder geopfert haben, um ja, von den Göttern Gunst zu erlangen. Da ist plötzlich ein Gott, der ihm begegnen will, ganz persönlich, der mit ihm Geschichte schreiben will, der mit ihm Dinge erleben will, die in seiner, die einfach nicht gehen. Und er ist voll Freude, er ist begeistert, er ist einfach am Staunen über das, was Gott mit ihm tun möchte. Und er bringt das zum Ausdruck dadurch, dass er ja, opfert, zweimal, einmal in Sichem. Und dann zieht er ja noch einmal um zwischen Bethel und Ai. Und auch dort baut er dem Herrn einen Altar und ruft zu diesem Gott, der ihm so viel geschenkt hat und schenken möchte. Anbetung, Dank und Lob sind keine Pflichten, die sich befehlen lassen. Ja? Wir können das, ne, es gibt viele Aufforderungen in der Bibel, wo das irgendwie auch so wird oder wirkt, als könnte man das irgendwie machen. Aber wenn wir anbeten wollen, dann sollten wir Gott anschauen. Und dann kommen wir zum Anbeten. Wenn wir Gott loben und danken wollen, dann sollten wir uns, glaube ich, Zeit nehmen, um Gott anzuschauen, wie er ist, was er für uns getan hat. Und dann geschieht es, glaube ich, ganz automatisch, dass unser Herz aufgeht. Und das wünsche ich euch, dass ihr heute und auch in der Woche immer wieder diese Momente habt, wo ihr euch Zeit nehmt, Gott zu entdecken. Wo ihr einen Altar baut. Das dauert eine Weile, bis man das alles soweit hat. Und darüber nachdenkt, was Gott, der Herr, für einen getan hat. Stärke diese Wurzeln deiner Bindung zu Gott. Mach dich auf, um dir Ruhe zu verschaffen vor Gott. Und entdecke, wie er eigentlich ist. Der Abraham hat sich immer wieder so einen Ort geschaffen, wo er zu Gott kommen kann, wo er ihm begegnen kann, wo er mit ihm reden kann, denke ich auch. Hier steht ja, er rief den Namen des Herrn an. Und wo er ja einfach Gemeinschaft hatte mit diesem großartigen Gott. Und das wünsche ich euch, dass ihr in dieser Zeit, in der ihr Gott begegnet, dass ihr tatsächlich ihm begegnet, ihn seht, euch das Freude macht, euch das Kraft gibt, auch für das, was jeden Tag neu auch wieder an Herausforderungen und Schwierigkeiten auf euch wartet. Du kannst noch einmal weitermachen. Gerne auch noch einmal weiter. Genau. Gott hat den Abraham gesucht und ich sag mal, er hat ihn gefunden, er hat ihn mitgenommen in das Land der Verheißung. Wie machst du das? Gott ruft nämlich auch dich. Hast du ihm schon geantwortet? Hier nochmal diese drei Punkte. Glauben heißt, manches aufzugeben. Und die Frage an dich, was hält dich auf, Gott zu folgen? Lebst du deine Beziehung in diesen guten Ordnungen? Kleiner Glaube hält diesen großen Gott nicht auf. Lass dich nicht entmutigen, wenn du glaubst, dass dein Glaube nicht ausreicht. Wenn du merkst, dass du zu schwach bist. Gott möchte dich stärken, möchte dir Gnade schenken. Gott gibt dich nicht auf. Aber lass dich auch ermutigen, die Chancen zu ergreifen, die Gott dir schenkt. Dass uns der kleine Glaube eben nicht dahin zieht, dass wir mutlos werden, sondern dass wir uns daran festhalten, was wir für einen großen Gott haben. Und dann nochmal, diese Begegnung und Gebindung an Gott macht wirklich frei. Mach dich auf, deinem Schöpfer immer wieder neu zu begegnen. Dem Gott, der dich segnen möchte. Entdecke Gottes Handeln und seinen Segen in deinem Leben. Und ja, lass dir Mut machen, die Dinge mit Gott anzupacken, die in dein Leben gehören sollen. Amen.